Vielen Dank für das Lied, das ihr uns jetzt gesungen habt. Ich möchte es auch nochmal tun, obwohl das am vergangenen Mittwoch schon mal getan wurde. Euch auch nochmal Dankeschön sagen für die Ausgestaltung des Abends am Mittwoch. Viel Mühe, kann ich mir gut vorstellen, hat es gemacht. Die ganze Vorbereitung, habe mich gefreut darüber und so mit einem kleinen Augenzwinkern mich auch darüber gefreut. Man sieht Mittwochabend nicht immer so viele junge Leute. Vielleicht ist es auch einfach motivierend, mit dabei zu sein. Liebe Geschwister, liebe Gäste, vielleicht habt ihr jetzt auch schon gemerkt, im Vorfeld der Begrüßung, dass es eine gewisse Unsicherheit gegeben hat. Da wurden zwei Namen genannt für heute. Einmal der Name Ewigkeitssonntag und gerade eben auch der Name Totensonntag. Ich muss gestehen, dass mir das auch immer wieder Probleme gemacht hat und ich das nicht in die Reihe gekriegt habe, was ist dann nun der Unterschied oder ist es das Gleiche? Wieso reden wir von diesen Tagen? Da gibt es noch einen Volkstrauertag. Und da habe ich mich direkt mal belesen. Und das wollte ich euch bloß mal als Einstieg, als Vorspann mal sagen, zu welchem Wissen ich da gekommen bin. Wir, auch wenn es nicht ganz unsere Tradition ist, leben wir doch im Kirchenjahr. Kirchenjahr, das ist als Ostern und Pfingsten und Weihnachten und die ganzen Sonntagsnamen, die es da so gibt, in der Passionszeit und dann die Adventszeit, das ist das Kirchenjahr. Und das Kirchenjahr, man sagt, hat sich herausgebildet, so diese Bezeichnungen im Mittelalter, da in der Kirche, dass man diese Feste dann noch so festgelegt hat. Wir wissen ja, sie sind in der Bibel in dem Sinne nicht zu finden. Sie gibt es ja so eigentlich nicht aus der Bibel. Das sind also Festlegungen, die Menschen getroffen haben. Und das Kirchenjahr beginnt anders als unser Kalender, nicht mit dem 1. Januar, sondern es beginnt mit dem 1. Advent. Da beginnt das Kirchenjahr. Und wissen wir, Advent, Ankunft, der Gedanke an Weihnachten, an Jesu Kommen auf diese Erde und dann diese ganze Steigerung über Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt, Bau der Gemeinde. Und die letzten Sonntage des Kirchenjahres, die sind eigentlich von der Tradition her immer so thematisch ein bisschen auf Tod ausgerichtet oder ein bisschen auf Gericht ausgerichtet, jüngstes Gericht und auch auf Ewigkeit ausgerichtet. Das ist so immer das, was so zum Ende hin des Kirchenjahres also kommt. Und der letzte Sonntag des Kirchenjahres, der hatte den Namen Ewigkeitssonntag. Das ist also ein ganz alter Begriff, Ewigkeitssonntag. Ein Sonntag, der thematisch ganz auf die Erwartung des jüngsten Gerichtes eingestellt war und die Menschen erinnern sollte und aufmerksam machen sollte nochmal, Achtung, es gibt eine Verantwortung und es kommt auch eine Beurteilung und ein Gericht auf uns zu. Und in dieser Zeit wurde auch immer rückblickend an die Verstorbenen gedacht, die im vergangenen Jahr verstorben waren, hat sich noch einmal daran erinnert, hat sie wahrscheinlich auch namentlich nochmal genannt in den Gottesdiensten. Und damals im Mittelalter, wo es ja nur die eine Kirche gab, also die, jetzt sagen wir katholische Kirche dazu, war dieser Tag der Tag aller Seelen, falls ihr den Namen schon mal gehört habt. Das war der Tag nach aller Heiligen und das ist dann der 1. November. Also am 2. November wurde der Toten der Verstorbenen gedacht. Das war also Brauch in der katholischen Kirche. Nach der Reformation, als die evangelische Kirche so ins Leben gerufen wurde, da hat das gefehlt. Und man hat es auch als einen Mangel empfunden, dass man das so nicht mehr hat. Und da hat also ein kluger König, König Wilhelm Friedrich III. Von Preußen, müsst ihr euch nicht merken, Aber interessant, das war also ein preußischer König, hat 1816, also ist noch gar nicht so sehr lange her, ein allgemeines Kirchenfest zur Erinnerung an die Verstorbenen eingeführt. Und das hat er an diesem Ewigkeitssonntag per Dekret festgelegt und es wurde dann innerhalb der Landeskirche übernommen. So kam also dieses Erinnern an die verstorbenen Menschen auf dieses Datum zustande. Und so wurde dieser Begriff Totensonntag geprägt für diesen Tag. Und der Begriff Ewigkeitssonntag wurde immer mehr verdrängt. Und ich kann mich, also ich denke, alle, die wir DDR belastet sind, wissen, dass es diesen Begriff Ewigkeitssonntag eigentlich in der DDR nicht gab, sondern nur den Begriff Totensonntag. Und deswegen habe ich mich immer schwer getan, das zusammenzubekommen und das einzuordnen, wie das also zu verstehen ist. Dass ihr das also nur mal wisst, es sind also beide Begriffe, haben ihre Berechtigung, aber sie legen einen ganz unterschiedlichen Schwerpunkt und eine ganz unterschiedliche Bedeutung und Betonung auf diesen Tag. Es wurde dann noch der sogenannte Volkstrauertag eingeführt, wisst ihr vielleicht auch. Der wurde aber erst 1952 eingeführt und zwar ein staatlicher Gedenktag für die Kriegstoten und für die Opfer der Gewaltherrschaft. Also ist eine Sache, die ist ganz verschieden und ganz getrennt von unserem heutigen Sonntag. Das war also vor 8 Tagen und da werden an diesen Gedenksäulen, an diesen Gedenkfriedhöfen, da werden dort Trauerveranstaltungen durchgeführt. Aber wir wollen also heute bei unserem letzten Sonntag bleiben, bei diesem Ewigkeitssonntag. Und im Kalender, das hatte ich euch schon gesagt, wird er als der letzte Sonntag des Kirchenjahres bezeichnet. Nun hat dieser Begriff letzte immer so einen ganz komischen Klang. Das klingt so nach Endgültigkeit. Alles ist vorbei. Im Sport. Ich bin der Letzte gewesen. Kommt das Kind nach Hause. Da war alles vorbei. Da war nichts mehr zu machen. Oder wenn ihr Sportveranstaltungen anschaut. Es gibt immer einen Letzten. Und der hat keine Chance mehr. Da ist das Ding gelaufen und die Messe gelesen, sagen wir. Der Letzte, endgültig. Oder die Autofahrer, heutzutage kommt das ja selten vor durch die gute Technik, die wir haben. Aber da ist der Tank leer. Die Batterie ist leer. Das war das letzte Geräusch. Und dann stehe ich. Und dann ist Ruhe. Und dann ist ein Verschluss. Oder, da kann ich mich gut dran erinnern, in der Schule, beim Aufsatzschreiben, die letzten 5 Minuten. Werdet fertig. Die letzte Zeit, die letzten Minuten laufen. Das ist ein ganz beklemmendes Gefühl, wenn es heißt, das Letzte. Jetzt ist vorbei. Entsteht ein Druck, der auch sehr hinderlich sein kann. Es gibt aber auch ein positives Letzte. Der Stefan, in der Spätschicht, das war das letzte Auto, wo ich die Räder gewechselt habe. Jetzt habe ich es geschafft. Nun habe ich es geschafft. Dieses Wort ist wichtig. Ich habe es geschafft. Ich habe den letzten Nagel an meinem Gartenzaun in die Zaunslatte genagelt. Ich bin fertig. Ich habe etwas erreicht. Und wisst ihr, und so diesen Zwiespalt oder diese Gegensätzlichkeit liegt in diesen beiden Begriffen Totensonntag und Ewigkeitssonntag. Der Totensonntag, der ist zurückgewandt. Da erinnern wir uns an verstorbene liebe Menschen. Da denken wir an Verluste, die wir erlebt haben. in unserer Verwandtschaft. Und es gibt viele unter uns, die das so erfahren haben und vielleicht auch heute ganz bewusst daran denken. Da denken wir zurück. Was war gewesen? Aber Ewigkeitssonntag ist eine ganz andere Ausrichtung. Da geht es eigentlich vorwärts. Da geht es eine Zukunft. Da gibt es eine Hoffnung. Da geht es nicht um Verlust, da geht es um Gewinn. Da gewinnen wir etwas, da bekommen wir etwas. Ich habe etwas geschafft und jetzt kommt beim häuslichen Arbeiten oder beim beruflichen Arbeiten, da kommt die Ruhe oder kommt das Erfolgserlebnis. So wollen wir vielleicht diesen Ewigkeitssonntag sehen. Letzter Sonntag, dieses Wort Endgültigkeit, das wollen wir nicht gerne hören, weil wir uns nicht gerne entmutigen lassen. Wir haben genügend Erfahrungen in unserem Leben gemacht. Da gibt es Bankenkrisen oder hat es gegeben. Da hat es Überschwemmungen gegeben. Da hat es Krankheiten gegeben. Da hat es Beziehungsprobleme gegeben. Immer wieder wehren wir uns gegen diese Endgültigkeit. Das war das Letzte, das war das Ende. Wir versuchen immer wieder neu anzufangen, neu aufzubauen, wie die Stehaufmännlein. Ich weiß gar nicht, ob es das noch als Spielzeug gibt. Das waren ja diese Figuren, die konnte man immer wieder umlegen und dann sprangen die wieder hoch. Und dann konnte man dagegen schlagen und schubsen und wie auch immer, die kamen immer wieder zum Stehen. So erleben wir doch Menschen in unserem Alltag und das liegt auch ein Stück in uns drin. Die Frage, trifft das auch im geistlichen Bereich zu? Trifft das auch in unserem Glauben zu? Ist das dort auch so möglich? Dort, wo wir also keine eigenen Möglichkeiten haben. Und ich denke, man kann das bestätigen. Man kann sagen, jawohl, das gibt es auch im geistlichen Bereich. Es gibt eine Aussage unseres Herrn Jesus, der allerdings dort in Jerusalem zu den Bewohnern gesagt hat, wie oft habe ich versucht, wie eine Henne die Küken zusammenzusammeln, unter ihre Flügel zu stecken. Wie oft habe ich versucht, euch zu sammeln, euch anzusprechen. Also immer wieder dieses Angebot. Das gibt es. Die Menschen haben es damals nicht wahrgenommen. Aber dieses Angebot gilt auch uns heute. Nehmen wir es wahr. Bin ich bereit, mich ansprechen zu lassen. Also es gibt diese Neuanfänge. Es gibt diesen Neubeginn. Klar könnt ihr sagen, nächsten Sonntag ist erster Advent. Das sehe ich doch ganz deutlich. Da geht es doch wieder vorwärts. Da geht es wieder neu los, da kommt wieder Weihnachten, da kommen wieder Geschenke, da ist alle Trauer vorbei, da ist wieder Freude. Ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist. Wisst ihr, wenn ihr heute oder gestern auf dem Friedhof gewesen seid, dann, also wenn wir heute dran vorbeifahren vielleicht auch mal, dann sehen wir, der Tod ist Realität. Diese Gräber dort, das hat nicht irgendein Schmuck, der da mitten auf der Wiese ist, sondern da liegen wirklich Menschen drin, Reste von Menschen, die dort verstorben sind und dort begraben sind. Und das lässt sich auch mit den vielen Blumen oder den Kränzen nicht zudecken. Unsere Kinder, als sie in Wien gewohnt haben, haben in der Nähe von dem großen städtischen Friedhof gewohnt und konnten da aus ihrer Wohnung so oben so runterschauen. Also jetzt um diese Jahreszeit herum, es sind katholische Friedhöfe dort. Ein Lichtermeer, da kannst du unseren Weihnachtsmarkt glatt vergessen. So ein Glanz, so ein Schmuck, aber hinter all dieser Helligkeit steckt doch das Wissen, der Tod ist gegenwärtig. Und ich kann ihn nicht beschönigen, ich kann ihn nicht einfach nur schönreden oder schmücken, damit es mir gefällt und angenehm ist. Die Ewigkeit dagegen, die ist nicht sichtbar. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das können wir nicht so zeigen. Da können wir niemanden hinführen, können sagen, guck das mal an. So sieht's aus. So riecht's, so schmeckt's. Und das Nachdenken über die Ewigkeit macht auch nur Sinn, wenn ich mit ihrer Existenz überhaupt rechne. Wenn ich gar nicht damit rechne, ist es schade um jede Minute, die wir darüber reden, die wir darüber nachdenken. Da könnten wir unsere Zeit anders verbringen. Unter dieser Situation, diesem Gesichtspunkt bekommt also dieser Gedanke letzter Sonntag, Ewigkeitssonntag, eine ganz andere Wichtung, eine ganz andere Bedeutung. Es gibt, habe ich mir gedacht, ist vielleicht ein einfacher Eine einfache Erklärung. Ich habe zwei Wege, zwei Möglichkeiten, diese Ewigkeit zu erreichen. Zwei Türen gibt es zum Eintritt in die Ewigkeit. Zum einen steht in der Bibel, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das ist die erste Tür. Nach dem Tod kommt der Eintritt in die Ewigkeit. Und die zweite Türe ist, dass unser Jesus Christus gesagt hat, ich komme wieder. Das ist auch ein Zeitpunkt, da beginnt auch die Ewigkeit. Und da gibt es auch nichts mehr zu wackeln. Und das sind zwei Türen, die haben, wenn ich eingetreten bin, innen keine Klinke. Und nochmal schnell rauszugehen, weil ich noch was ordnen will, weil ich euch noch was vergessen habe. Das ist also endgültig, es ist ein Eingreifen Gottes in unser Leben, was nicht rückgängig gemacht werden kann. Von uns nicht und eigentlich auch nicht im Sinne Gottes ist. Ich bin sehr dankbar in diesen Tagen, liegt uns ja das Sterben näher, einfach durch diese Feiertage. Ich bin sehr dankbar, dass ich heute an diesem Tag nicht das Klischee bedienen muss. Nebliger, grauer, düsterer November. So wie wir das immer im November so sagen. So ein dunkler Monat. Es ist Sonnenschein, es ist hell. Ich will nicht sagen, dass ein froher Tag, ein fröhlicher Tag heute ist. Das würde, denke ich, manchen unangenehm berühren, für den es heute kein froher Tag ist. Aber ich denke, wenn wir sagen, es ist ein heller, es ist ein lichter Tag, dann trifft es das. Da kann ich heute, was sehen. In den letzten Tagen konnten wir von uns vom Fenster aus nichts von der Stadt sehen, durch den Nebel. Heute kann ich überblicken bis fast nach Hohenstein rüber. Ein lichter Tag. Ewigkeitssonntag, ein lichter Tag. Es gibt einen Ausblick. Ich kann etwas sehen. Und von dieser guten Nachricht, da wollen wir uns ein paar Verse lesen aus dem Lukas-Evangelium. Dort heißt es im Kapitel 12, ab Vers 35, es seien eure Lenden umgürtet und die Lampen brennend, und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich aufmachen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Wache kommt und in der dritten Wache kommt und findet sie so, glückselig sind jene. Dies aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben würde. Auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Vielleicht wird der ein oder andere sich jetzt an unseren lieben Bruder aus Satzung erinnern. Der hatte diesen, unter anderem auch einen, diesen einen Satz mit zitiert und mit verwendet, weil es für ihn ein Bild war, ein Ausdruck war von dem, was kommt. Von der Ewigkeit. Diese gute Nachricht, von der wir reden wollen, ist die, dass eben nicht Totensonntag ist und alles aus ist, sondern dass Ewigkeitssonntag ist und etwas zu erwarten ist, dass etwas vor uns ist. Es passiert etwas. Es seien eure Lenden umgürtet und die Lampen brennend. Das heißt, da ist doch Aktivität da. Da werden wir angesprochen, etwas zu tun, nicht die Hände in den Schoß zu legen. Und es ist uns, wo ich denke, den allermeisten ist uns bekannt, dass wir bei diesen Bildern natürlich die Gegebenheiten der damaligen Zeit beachten müssen. Die Menschen hatten damals ein langes Gewand an, langes Kleid irgendwie, also nicht Hosen, wie wir es so gewohnt sind. Und das war die tägliche Bekleidung im Haushalt. Wenn man also zu Hause gewesen ist, da war es recht locker, recht leger. Und so bewegte man sich. Wenn man aber jetzt irgendwas machen wollte, raus wollte aus dem Haus. Wenn man arbeiten gehen wollte, einkaufen gehen wollte, dann war es notwendig, sich einen Gürtel zu nehmen und so dieses Gewand so zusammenzubinden und wahrscheinlich auch ein bisschen hoch zu hieven, damit ich also nicht drüber falle, wenn ich laufe, wenn ich dort unterwegs bin. Es hat also ein bisschen diese freie Bewegung gehindert und deswegen war ein Gürtel einfach notwendig für die Arbeit. Es ist also ein Zeichen des Aufbruchs, ein Bild der Bereitschaft, ist ein Bild der Arbeit. Und an diesem Gürtel, da war dann üblicherweise auch das Schwert mit dran, zumindest bei den Männern, war die Geldbörse mit dran, vielleicht bei den Frauen. Das hing alles mit dem Gürtel zusammen. Und wenn jemand bei der Armee gewesen ist, der weiß, das Koppel, was dort alles an diesem Ding dranhängt und da dran festgemacht ist. Also ein ganz wichtiges Zubehör zur Bekleidung. Dieser Gürtel. Und in der Bibel ist uns das auch öfters benannt. Zum ersten Mal lesen wir es, als das Volk Israel aus der Knechtschaft herausgeht. Da sagt Gott oder über Mose der Auftrag, in dieser Nacht Schuhe soll er anhaben und den Gürtel soll er dran haben. Er soll reisefertig sein, er soll sofort aufbruchfertig sein. Und das geht dann durch, finden wir öfters in der Bibel und auch im Petrusbrief, da lesen wir davon, dass wir einen Gürtel anlegen sollen für unsere Gesinnung. Die soll uns zusammenhalten, unser Denken, unsere Einstellung. Das ist das, was uns zusammenhält und was uns fähig machen soll für die Arbeit, für die Aufgaben. Es geht also um Kampf, es geht um Tätigkeit. Und wenn unser Herr hier zu seinen Jüngern sagt, er das ja, diese Verse, wenn er davon spricht, es seien eure Lenden umgürtet, dann meint er damit, ihr sollt bereit sein. Und ich erwarte von euch, dass diese Haltung zur Bereitschaft auch sich ausdrückt in eurer Kleiderordnung. Das Zweite, was wir hier lesen, ist, die Lampen sollen brennen. Ja, was sind denn das nun für Lampen damals gewesen? Ich denke, wisst ihr alle, habt bestimmt schon Bilder davon gesehen, das sind solche Öllämpchen gewesen. Und das waren schon Lampen, die recht aufwendig zu warten waren. Man musste immer gucken, dass der doch die richtige Länge hatte und dann musste er vielleicht auch mal geschnitten werden. Da musste man aufpassen, da ist ja Öl drin gewesen in diesen Lampen, dass irgendwas nachgegossen wurde. Das verbrauchte sich ja, anders als unser Licht, was wir jetzt haben, wo ständig Strom nachgeschoben wird, weil es ja kein Mangel ist. Auch etwas, was nicht so von ganz alleine läuft, eine Lampe, was man hinstellen kann und dann kann man es einfach achtlos lassen. Nein, ständig muss ich schauen, ständig muss ich gucken, dass diese Lampe auch brennt, nicht rußt. Und es ist ein Bild hier auch gebraucht für die Wachsamkeit. Seid aufmerksam, seid wachsam, kümmert euch. Und auch aus dem Petrusbrief ein Wort, wo er sagt, das ist das Wort Gottes, was ihr gehört habt. Das will euch zur Wachsamkeit ermutigen. Und an diesem Wort sollt ihr auch ständig prüfen, wo steht ihr und wie steht es um euch. Vielleicht soll ich euch doch diese Stelle mal vorlesen. Aus dem 2. Petrusbrief. Da heißt es im 1. Kapitel, wir besitzen das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Diese beiden Elemente, Gürtel und Lampe, sind also das Zeichen für bereit sein, so wie es unser Herr hier auch beschreibt. So, sagt er, so möchte ich euch vorfinden, wenn wir von Ewigkeit reden. So möchte ich euch vorfinden, wenn ihr an dieser Türe seid, ob ihr jetzt altersmäßig, krankheitsmäßig, ob euer Eintritt, eure Eintrittstüre der Tod ist oder ob diese Eintrittstüre meine Wiederkunft ist. Wir wissen es ja nicht. Aber so will ich euch vorfinden. Und ihr sollt Menschen gleich sein, die auf ihren Herrn warten. Dass er wiederkommt, daran gibt es ja nun keinen Zweifel. Und wir wollen uns einfach ein paar Gedanken noch sagen zu diesen Worten, die er hier gesagt hat. In meiner Bibel steht in Vers 36, und ihr, seid menschengleich. Also nicht, ihr seid automatisch solchen Menschen gleich, sondern und ihr sollt solchen Menschen gleich sein. Das heißt, ich muss mich also fragen, bin ich das? Bin ich bereit? Bin ich willens überhaupt, bereit zu sein, angezogen zu sein, oder sage ich, sowas Unbequemes zu Hause mit meinem Gürtel rumzulaufen und das ganze Zubehör immer wieder mit mir rumzuschleppen, muss das sein? Ein paar ganz interessante Bemerkungen hier drin. Seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Ich habe jetzt vor kurzem mal auch gelesen, Auslegungen, ein paar Worte. Da wurde also davon gesprochen, von Jesus, unserem Bruder. Wir finden eigentlich diese Bezeichnung nicht in der Bibel. Immer wieder, wo er spricht, wo er von sich spricht, und er spricht ja hier von sich, seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Deswegen sagen wir Herr Jesus, weil das so steht. Interessant ist es, dieser Herr, der hier also kommt, das heißt, er ist also weggegangen. Das hat er seinen Jüngern damit auch deutlich sagen wollen. Er ist weggegangen, sonst kann er ja nicht wiederkommen. Er kommt in sein Haus zurück. Das schließe ich hier aus diesem Text, weil hinterher von diesem Gastmahl die Rede ist, wo er Gastgeber ist. Also sein Haus. Er kommt in das Seine. Wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er nicht irgendwo hin, wo dann jemand sagt, das geht dich gar nichts an, das ist ja meine Welt und das ist mein Leben, sondern er kommt in das Seine. Und dann heißt es bei Johannes, die Seinen nahmen ihn aber nicht auf. Aber er kommt in das Seine. Und da dachte ich mir, das ist aber sehr komisch geschrieben hier. Er kommt, und wenn er kommt, dann klopft er an und erwartet, dass sie ihm aufmachen. Der Hausherr kommt und hat keinen Schlüssel mit. Er klopft an, er muss anklopfen. Es ist ein Bild für unseren Herrn Jesus. Der kommt nicht und tritt die Türe ein. Der kommt nicht mit dem Schlüssel und macht auf, egal was ist. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer die Türe öffnet und mich einlässt, bei dem trete ich ein und werde Festfeier mit ihm halten. So steht es in der Offenbarung. Unser Herr Jesus Christus klopft an. Das heißt, und das ist die große Verantwortung, die wir haben. Ich muss nicht aufmachen. Ich muss erst mal draußen, kann ihn draußen stehen lassen. Ich muss die Türe nicht öffnen. Die Geschichte geht weiter. Aber erst einmal reagieren die Menschen so. Kann mir gestohlen bleiben. Davon will ich nichts wissen. Von Kirche, von Gott, von Glauben. Ich soll draußen bleiben. Hör euch nicht das Klopfen. Macht die Musik lauter. Dreht das Leben lauter auf. Interessiert mich nicht. Und ein anderer Gedanke noch, der danach kommt. Der Herr kommt von einer Hochzeit, also von einem Fest. Und dann lesen wir, und das Fest geht weiter. Er wird sich umgürten, sie zu Tisch legen lassen. Er wird sie bedienen. Das hatten wir ja vor kurzem gehört. Das Fest geht weiter. wenn wir ihn einlassen. Ewigkeitssonntag, Bedeutung des Ewigkeitssonntages. Wisst ihr, es sind verschiedene Aussagen hier in dem Text, die seine Wiederkunft betreffen. Ereignisse, Personen, Entwicklungen. Alle, die hier genannt sind, sind Menschen, die eigentlich ihm vertrauen und ihm zugewandt sind. Er wird wiederkommen, daran gibt es keinen Zweifel. Das ist eine Tatsache. Auch wenn das geleugnet wird, auch wenn das, wenn man das nicht wahrhaben will. Zweitens, wenn ich das weiß, bin ich vorbereitet? Bin ich vorbereitet? Sind wir vorbereitet, jeder Einzelne? Ist es also so, dass ich gegürtet bin? Es ist so, dass die Lampen brennen. Im Epheserbrief wird uns die Waffenrüstung Gottes vorgestellt. Und da gibt es auch einen Gürtel, der dort dazugehört, zu dieser Waffenrüstung. Es ist der Gürtel der Wahrheit. Bin ich wahrhaftig für meine Umgebung? Ja, für mich selber sogar. Spiele ich mir was vor? Bin ich wahrhaftig? Und was mir ganz interessant war hier in diesem Text, es wird nicht davon geschrieben, dass die Knechte irgendwelche Angst hätten vor ihrem Herrn. Wir brauchen vor seiner Wiederkunft keine Angst haben, wenn wir seine Knechte sind. Das ist natürlich die Voraussetzung. Das ist mir also aufgefallen. Es heißt hier, er klopft und sogleich machen sie ihm auf. Lassen alles stehen und liegen. Ich muss mich fragen, wenn es klopft, muss ich erst schnell noch was wegräumen? Muss ich erst schnell noch was löschen vom Computer? Muss ich erst schnell noch irgendwas vergraben? Muss ich erst schnell irgendeine Beziehung in Ordnung bringen? Lesen wir hier nicht. Er klopft und glückselig sind sie, wenn sie ihm sogleich aufmachen. Glückselig jene Knechte. Wisst ihr, die Knechte dort, glaube ich nicht, dass sie ständig am Fenster standen und rausgeschaut haben, na, wann kommt er denn, wann kommt er denn, wann kommt er denn? Sie haben ihre Arbeit gemacht, sie haben nach ihren Lampen geschaut, sie haben Ordnung im Haus gehalten. Aber sie waren bereit, wenn es klopft, sofort zur Tür zu gehen. Die innere Haltung ist also wichtig. Sie hatten das Essen schon vorbereitet, dass sie dann selber davon essen konnten, war, denke ich, eine sehr schöne Sache für sie. Und was mir auch aufgefallen ist, glückselig jene Knechte. Eine Mehrzahl ist gesprochen. Da habe ich gedacht, wie schön, dass wir Gemeinde sind. Gemeinsam dürfen wir darauf warten. Gemeinsam dürfen wir das Haus hüten. Gemeinsam dürfen wir uns freuen, wenn er kommt. Ich bin nicht auf mich allein gestellt. Und dann sollen die Lampen leuchten. Ich habe immer ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn ich hierher komme und wir eine Veranstaltung haben, alle Rollläden runter sind. Runter. Ich kannte das von früher gar nicht. Zu DDR-Zeiten konntest du überall durch die Straßen laufen und konntest reingucken. Da hast du überall das Gleiche gesehen an Möbeln, aber du konntest reinschauen. Die ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe, als ich in der alten Bundesrepublik unterwegs war, dass du durch Ortschaften gefahren bist, da war es stockdunkel. Wo Straßenlampen hast du gesehen? Alle Häuser, Rollläden runter, Rollläden runter, Rollläden runter. Lasst eure Lampen brennen. Sie sollen sichtbar sein nach außen. Man soll sehen können, da ist Licht im Hause. Da ist jemand da. Da bewegt sich was. Da lebt was. Ich weiß, es hat manchmal technische Gründe, dass wir finster machen müssen. Aber strahlen wir nach außen. Sehen die Menschen etwas? Dass wir bereit sind, nicht schlafen wie alle anderen und das Licht ausgemacht haben. Ihr seid das Licht der Welt, diese Aussage, die kennen wir ja. Wenn wir also das Thema so bedenken, Ewigkeitssonntag, wenn wir sagen, jawohl, wir sind vorwärtsgewandt, zukunftsgewandt, wir freuen uns auf die Wiederkunft unseres Herrn, ob wir sie nun persönlich erleben, ob wir sie erst in der Auferstehung erleben, weil wir vorher verstorben sind. Aber es ist eine schöne Sache. Aber das ganze Ding hat einen Haken. Und das hat unser Herr hier auch angesprochen. Und zwar ist der Termin ist unbekannt. Er beschreibt das hier so, indem er sagt, wenn der Hausherr zur zweiten Nachtwache erst kommt oder wenn er zur dritten Nachtwache erst kommt, seid bereit. Seid nicht enttäuscht. Die Zählweise der Nachtwachen ist unterschiedlich, wenn ihr das mal nachlest. Die einen zählen 3 Nachtwachen, die anderen zählen 4 Nachtwachen. Denke ich, ist nicht so die Bedeutung auf alle Fälle. Ich spreche da nicht davon, dass er an der ersten Nachtwache kommt. Und das hat inzwischen die Gemeinde Gottes auch begriffen. Ganz am Anfang war man ja der Meinung, jawohl, unser Herr kommt gleich nächste Woche wieder. Und hat sich drauf gefreut. Also er verzieht sein Kommen, so steht es in der Bibel. Und unsere Erfahrung ist, die zweite oder dritte Nachtwache, das ist so die Zeit so Mitternacht und nach Mitternacht, wo man müde ist und ach, wo die Zeit nie vergeht und wo man nicht so richtig aufmerksam ist. Wenn es dann so gegen früh wird, dann wird man wieder munter. Aber das ist die ganz schwierige Zeit, wo man ganz schnell die Wachsamkeit verliert. Und daran, denke ich, will er seine Jünger hier erinnern oder will sie aufmerksam machen. Passt auf, seid nicht enttäuscht, wenn das so lange dauert. Der Petrus hat ja da mit dabei gestanden, als unser Herr das erzählt hat hier. Ne? Und der Petrus hat sich das sehr gut gemerkt und hat da auch sehr viel darüber nachgedacht und schreibt es also auch öfters in seinen Briefen. Zwei Zitate hatte ich euch ja schon genannt. Und dann geht er auch auf ein Argument ein, was man damals in der Gemeinde wahrscheinlich schon diskutiert hat. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige, also verzögert Verheißung der Wiederkunft ist damit gemeint. Ne? Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen, errettet werden. Das ist der Grund, warum er noch wartet. Wir wissen auch wirklich nicht, wie lange er noch wartet, weil wir auch wissen, dass irgendwo seine Geduld zu Ende ist. Und dann wird er also kommen, und das beschreibt er hier auch, und damit wollen wir jetzt zum Schluss kommen. Er sagt ja, die nicht aufmachen wollen, denen, die dann denken, alles in Ordnung, Ruhe und Sicherheit steht in der Bibel. Wenn sie sagen, Ruhe und Sicherheit, wenn sie sagen, es ist alles geklärt, wir müssen uns keine Gedanken machen, sagt er, dann werde ich kommen wie ein Dieb in der Nacht. Also die ihn gar nicht erwarten, die gar nicht damit rechnen, die an diesem Märchen gar nicht glauben. Da kommt er wie ein Dieb in der Nacht. Unser Herr ist nicht ein Dieb. Er will das damit nicht vergleichen, das wäre der falsche Vergleichspunkt. Aber er will sagen, wisst ihr, hat es schon mal jemand erlebt von euch, dass bei euch eingebrochen wurde? Bestimmt kennen die einen oder anderen von uns solche Leute, die das erlebt haben. Röhrsdorf ist gerade eine Hochburg von Einbruch. Adelsberg ist auch schon gewesen. Es ist eine ganz unangenehme Sache, wenn bei einem eingebrochen wird. Da ist dein ganzes Gefühl von Sicherheit auf einmal weg, so beschreiben es zumindest die Betroffenen. Du fühlst dich fast fremd in der eigenen Wohnung, weil alles durchwühlt ist. Und das will er sagen. Es wird für die mich nicht erwarten, wird es sehr unangenehm werden, wenn ich komme. Und ich denke, das müssen wir nicht weiter ausführen, wie unangenehm das sein wird. Zusammenfassend nochmal ganz kurz diese einzelnen Punkte. Zum einen, wir leben in seinem Haus. Das ist uns hier so genannt. Wir haben in diesem Haus eine Aufgabe, bis er wiederkommt. Seid umgürtet, lasst das Licht brennen. Drittens, seine Wiederkehr ist nicht bedrohlich für uns. Wir dürfen uns darauf freuen. Ewigkeitssonntag darf ein frohmachender Tag sein. Und es wird alles in ein Fest einmünden, auf das wir warten dürfen und wo wir miteinander dabei sind. Es geht also um eine lebende, es geht nicht um die Toten am Ewigkeits, sondern es geht um die Lebenden, um die, die noch da sind. Es ist eine Erinnerung an die Wiederkunft unseres Herrn. Aber es ist auch eine ernste Ermahnung an die, die eben nicht bereit sind, daran zu denken, dass dieser Tag kommen wird und dass es dann auch eine Abrechnung, eine Rechenschaftslegung geben werden muss für die Einzelnen. Amen.